Schönen guten Abend an alle unsere Zuseher. Schönen guten Abend an die Mitglieder unseres Vereins Perlenschnur hier an Bord sozusagen. Schönen guten Abend Helmut, Ingenieur Helmut Pilha, haben wir wieder als besonderen Gast heute dabei. Und Vorstellungsrunde erspare ich mir heute. Wer Näheres wissen möchte, der möge sich bitte unser erstes Video, das wir mit dem Helmut gemacht haben, anschauen. Und ich möchte das Wort jetzt gleich weitergeben an die Gabi Müller, damit sie die Konversation mit dem Helmut eröffnet.
Ja, es war zweimal umgeschaltet. Also es geht hier um die neue Medizin von Dr. Hamer. Es könnte ja sein, dass hier ein paar dabei sind, die das noch nie gehört haben. Wir wollen da nichts wiederholen. Nur das Allerwichtigste, dass es um Konflikte geht, die jeden krank machen. Jede Krankheit hat mit Konflikten zu tun. Und Hamer hat ein System gefunden, wo man das alles wunderbar zuordnen kann. Das ist nicht so verschwommen wie bei, Dahlke oder so. Ja, gibt ganz viele Methoden, wo man Psychosomatik sagt, aber hier ist richtig eine ganze Reihe von Gesetzen gefunden worden und schon vor vielen Jahren. Und Dr. Hamer hat 96, da habe ich ihn kennengelernt, schon 30.000 Fälle gehabt, die er nachweisen konnte. Mit schönen CTs und die ganzen Krankengeschichten. Und das hat, muss ich dann vervielfacht haben seitdem, vielleicht schon verhundertfacht, keine Ahnung. Und auch in meinem Leben, seitdem ich das weiß, hatte ich nie einen Fall, wo es nicht stimmt. Wollte ich mal dazu sagen, dass man das auch mal von Anwenderseite, die... Ich bin zwar kein Therapeut in dem Sinne, ich habe da nicht eine extra Ausbildung, aber man kann sich hier sowieso jeder selber bilden, das ist das Allerbeste. Ist auch schwer, Therapeuten zu finden, die schon länger arbeiten in Deutschland, aber selber lernen geht, es gibt Bücher dazu. Und das wollte ich als erstes den Helmut fragen, wo empfiehlst du, die Bücher zu beziehen? Die Frage kommt immer zu mir. Ich mache jetzt erstmal aus.
Ja, also ich hatte früher den Buchvertrieb von Dr. Hamer und seit ich in Paraguay lebe, ist es technisch nicht möglich. Und ich schreibe vielleicht im Chat, schreibe die Adresse vom Verlag Dr. Hamers. Amici di Dirk, Freunde von Dirk, das ist ja sein verstorbener Sohn, so heißt der Verlag. Und da kann man auch die Bücher von Dr. Hamer beziehen. Gabi, ich höre dich nicht.
Ja, am besten wir fangen jetzt gleich an mit speziellen Themen. Wir haben ja, wie gesagt, schon mal über 2 Stunden Einführung gehabt. Thema Leukämie. Weil ganz viele Kinder vielleicht an dem Thema jetzt zu kauen haben, was da so in den Schulen passiert. Wie würdest du das sehen? Könnte solche Themen jetzt wichtig werden, dass Kinder da Probleme haben? Es war ja schon immer so, dass Kinder damit Probleme haben. Aber wovon kommt es her und wie kommt man da durch?
Ja, also wir in der germanischen Heilkunde, das heißt ja nicht mehr neue Medizin, sondern germanische Heilkunde, so hat es Dr. Hamer benannt, sprechen ja vom Glück der Leukämie. Zum Glück habe ich den Selbstwerteinbruch lösen können, also den Knochenkrebs lösen können, weil Leukämie ist ein eindeutiges Zeichen einer Heilungsphase nach einem schweren Selbstwerteinbruch. Also in der aktiven Phase stellt das Knochenmark mehr oder weniger die Blutproduktion ein und der Patient hat Anämie. Das muss nicht immer gleich auffallen, wenn es länger andauert. Man spricht auch von einer Anämie-Müdigkeit. Ja, der hat gar nicht mehr die Kraft, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, der sollte noch den Haushalt machen und er hat nicht mehr die Kraft und geht ins Bett. Das ist konfliktaktiv. Und in der Heilungsphase repariert sich das Knochenmark und es wird einmal überschießend Leukozyten produziert. oder unreife Leukoplasten. Und der Patient ist müde und schlapp, er hat Knochenschmerzen, die Knochenhaut dehnt sich und die Leukämie, Müdigkeit, und da wird ihm dann die Diagnose gestellt. Und in der Schulmedizin meint man ja jetzt, das ist der Blutkrebs, in Wirklichkeit ist das ein Heilungsphasensymptom. Und man muss natürlich auch aufpassen aufs Gehirn, weil wir haben ja immer synchron in der aktiven Phase den hamerschen Herd schießscheibenförmig, ohne Raumverdrängung, und in der Heilungsphase kommt das Ödem. Und bei der Leukämie muss man immer auch aufs Hirn schauen, dass das Ödem in der Heilungsphase nicht zu groß wird. Aber da gehört dann halt der richtige Therapeut zum Patient, also der richtige Hamertherapeut.
Gabi, die Ina hätte eine Frage. Ich hole sie mal kurz rein. Ina, bitte dein Mikrofon freischalten.
So, hört ihr mich jetzt?
Jawohl, jetzt hören wir dich.
Ja. Ich habe einen Bekannten, der hatte 10 Jahre Leukämie und hat alles Mögliche dafür oder dagegen getan. Und dann eines Tages wurde ihm gesagt, dass sein Bürostuhl, der hatte eine große Firma, über der Trafo-Anlage der Firma stehen würde. Und er hätte die Leukämie über Elektrosmog wohl ausgelöst. Und dann hat er das Büro umgesiedelt und dann ging es ihm 10 Jahre wieder sehr gut. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Für Leukämie. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit jemandem.
Naja, man verknüpft hier zwei Fakten. Und in Wirklichkeit hat dieser Patient einen Selbstwerteinbruch in einer hängenden Heilung gehabt. Also 10 Jahre Heilungsphase ist schier unmöglich. Es ist eine sogenannte hängende Heilung. Das heißt, er hat bei diesem Selbstwerteinbruch auch eine Schiene mit abgespeichert. Das könnte zum Beispiel die Ehefrau gewesen sein. Ja, mit der Ehefrau hatte er einen Selbstwerteinbruch. Ich konstruiere jetzt, ja, nur konstruieren. Und hatte 10 Jahre lang diesen Selbstwerteinbruch über die Schiene Ehefrau chronisch. Aktiv, Heilung, aktiv, Heilung. Das nennt man auch chronische Leukämie. Also immer wieder rezidivierender Selbstwerteinbruch. Und nach 10 Jahren hat er sich gesagt, das mit meiner Frau geht nicht weiter. Ich löse da die Firma auf, ich lasse mich scheiden und ziehe weg. Und das war seine definitive Lösung. Und
das ist aber Sie nicht passiert.
Ich konstruiere nur. Sie nehmen das Faktum da mit dem Trafo. Ich frage mich natürlich, wenn der Trafo die Ursache sein soll, wieso er als Einziger hier mit Leukämie reagiert und nicht alle anderen.
Der Chefstuhl stand, also er hatte den Chefsessel inne und das war das Chefzimmer. Die anderen sind damit gar nicht in Kontakt gekommen.
Dort war der Trafo, oder wie?
Ja. Sein Chefzimmer war genau sein Chefsessel über dem Trafo. Ja, das war jetzt nur ein kleines Beispiel, was auch sein kann.
Also, wie gesagt, man kombiniert in der Schulmedizin immer zwei Fakten. Was weiß ich, Zucker und Karies. Ja, oder irgendwas anderes. Und genauso gut könnte man kombinieren, im Burgenland ist die Storchpopulation rückläufig, im Burgenland ist die Geburtenrate rückläufig wegen der Stadtflucht. Man kombiniert zwei Fakten, Störche bringen Kinder. Und das ist mit der ganzen Statistik und das ist alles Schulmedizin. Während wir in der germanischen Heilkunde, wir haben drei Ebenen. Wir haben die Ebene der Psyche des Patienten, wir können ihn ja fragen. Wir können ihn ja fragen, du hast einen Selbstwerteinbruch erlitten. Und zwar genau vor 10 Jahren. Und 10 Jahre später war der gelöst. Was genau war das in deinem Leben? Wir haben die Gehirnebene, der muss im Marklager an einer ganz bestimmten Stelle einen hamerschen Herd rezidivierend haben. Nur dann kann der Patient auf der Organebene mit Leukämie reagieren. Nur dann. Wir brauchen in der germanischen Heilkunde auch keine Statistik. Wenn die Frau schwanger ist, dann muss sie beim Mann gewesen sein. Und genauso ist es, wenn ein Pickel vorliegt, dann muss ein entsprechender Konflikt, ein Besudelungskonflikt passiert sein. Wir haben 5 Naturgesetze und keine Statistik. Die Schulmedizin behilft sie mit Statistiken. Die kombiniert Zucker mit Karies und was weiß ich, das, Sonne mit Melanom. Ja, 2 Fakten. Aber das hat überhaupt keine Verbindung, keine Relation, kein Zusammenhang.
Gabi?
Ja, außer der Konfliktmasse. Vielleicht hat ja hier die Konfliktmasse erhöht durch diese Umweltstörung. Das hat der Hammer auch immer gesagt. Wenn man jetzt gesund lebt und keine Umweltstörung hat, dann kann man ganz viel kompensieren. Da können die größten Konflikte kommen und nichts passiert. Und wenn man aber ganz viel Einfluss hat, vielleicht solche Felder, dann reichen auch kleine Konflikte, um schwer krank zu werden. Es kann ja so ein Fall gewesen sein, dass er was kleines Ticken hatte, was jemand anders gar nicht groß stört, aber weil er so geschwächt war durch die insgesamt sein System, dadurch hat sich die Konfliktmasse erhöht. Also jetzt die Relative, das ist ja immer relativ. So habe ich das bei Hammer verstanden. Das müsste man vielleicht damit einfließen lassen.
Natürlich, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist, ja. Oder jemand, der dickere Brieftasche hat, der hat weniger Konflikte wie jemand, der dünnere Brieftasche hat. Wenn ich jünger bin, kann ich leichter damit fertig werden, wenn mir der Partner davonläuft, als im Alter. Es ist immer ganz, ganz individuell. Aber es ist immer am nächstbesten Fall reproduzierbar. Und es gibt ja nicht einmal krebserregende Stoffe. Es gibt keinen vererbbaren Krebs, das gibt's nicht. Und es gibt auch keine krebserregenden Stoffe, gibt's nicht. Es gibt keinen Stoff, bei dem ich am nächstbesten Fall reproduzierbar irgendein sinnvolles biologisches Sonderprogramm auslösen könnte. So etwas gibt es nicht. Es gibt hochgiftige Stoffe, man kann sie vergiften, man kann sie verstrahlen, aber es gibt keine krebserregenden Stoffe. Es gibt es nicht.
Ich hätte aber gesagt, höchstens im Falle eben dieser Konfliktmasse, dass die, ist jetzt egal. Aber zu dem Thema Leukämie wollte ich dir jetzt mal ein eigenes Beispiel erzählen, ob du das einordnen würdest unter Selbstwertkonflikt in dieser Art. Ich habe mit dem Abitur mich beworben fürs Physikstudium. Also nach dem Abitur, vorher musste man das schon machen, ein halbes Jahr. Und habe eine Absage bekommen damals. Dann hat mir mein Lehrer eingeredet, ach, fang doch erst mal mit Physiklehrer an. Vielleicht kannst du ja dann noch wechseln. Und diese Vorstellung, ich muss jetzt Physiklehrer werden, hat mich fertig gemacht. Ich habe da Albträume gehabt und gezittert, das kann nicht wahr sein. Ich habe mir die ganze Zeit die eigenen Lehrer angeguckt und mir vorgestellt, dass ich das sein müsste. Es war ein Horror. So, und dann hat man die Klassenfahrt am Schluss des Jahres und dort bin ich dann umgefallen und fortan war ich ein halbes Jahr krank. Ich konnte mich nicht mehr setzen, mir war schwindelig. Schon beim Hinsetzen hat die ganze Welt gedreht und ich habe gedacht, es geht zu Ende. Bis dann mal eine Freundin kam, die mich gefragt hat, sag mal, was denkst du die ganze Zeit hier, wenn du hier krank im Bett liegst? Und da habe ich erzählt, ja, das ist das mit dem Lehrer, ich kann es nicht fassen, dass ich wusste, ich studiere, ich hatte ja dann die Zulassung bekommen und deswegen war das ja so ernst geworden. So, und als ich dann die Zulassung zurückgegeben habe, hat es keine Woche gedauert und ich war wieder im Bein. Nach 2 Tagen, es fing eigentlich noch eine Stunde schon an, besser zu werden, aber nach einer Woche war es so gut wie weg. Und ich habe lange gelegen. So, aber dann, jetzt kommt der Hammer, habe ich 2 Jahre lang Kopfdruckprobleme gehabt. Ich hatte immer noch keinen Studienplatz und wusste nicht, ob ich noch mal jemals studiere und habe erstmal eine ganz andere Arbeit angefangen und dort lief das schon. Und noch schlimmer war es dann, als ich schließlich den Studienplatz hatte, über Umwege. 2 Jahre Kopfdruck, dass ich nicht mehr sitzen konnte. Immer musste ich Beinübungen machen, weil das Stillsitzen habe ich nicht ausgehalten. Ich musste irgendwie die Muskeln bewegen, damit es im Kopf besser wird. Kann das damit zu tun haben? Oder was hätte das für ein Konflikt sein
können? Hattest du damals Leukämie?
Ist nie untersucht worden. Ich war zwar bei meiner Hausärztin und die hat mir immer gesagt, ja, du bist so schnell gewachsen, du musst bloß warten. Und immer wenn die mir das gesagt hatte, wurde es auch ein bisschen besser, aber nicht lange. Aber ich wollte nur fragen, mir ist jetzt die Idee gekommen, damals wusste ich es nicht. Klar, ich wusste ja nicht, ich kannte nicht die germanische Heilkunde. Aber dieser Kopfdruck ist so extrem dabei gewesen.
Ja, das Ödem. Das heißt obligatorisch, wenn du einen Konflikt löst, hast du im Hirn das Ödem.
Ja, aber nicht so stark und so lange.
Naja, da war ja ein Jahr Konfliktmasse. Du hast da ein Jahr lang damit gerungen und dann bist du irgendwie hast du es lösen können und bist drüber hinweggekommen. Und dann warst du krank.
Ja.
Hattest du Bauchschmerzen?
Bauchschmerzen hatte ich eigentlich immer meine ganze Jugend. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterscheiden kann. Ich habe in der
Bäckerei. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Hattest du Knochenschmerzen?
Knochenschmerzen. Ja, aber ich kann das jetzt nicht so festlegen. Die habe ich sowieso sehr oft gehabt.
Ich meine, wir haben ja alle zusammen diese Programme schon hundertfach durchlitten. Selbst das Niesen setzt einen Konflikt voraus und eine Konfliktlösung. Ja. Ich habe einen Konflikt erlitten, ich löse ihn und ich muss in der Mitte der Heilungsphase kommen die Krisen, dann muss ich niesen. Der Konflikt heißt, mir stinkt es. Oder nicht wittern können. Ja, was passiert da vorne? Ja, was macht das Auto da? Ja, eine Gefahr nicht wittern können. Und wenn die Gefahr vorbei ist, dann in der Heilungsphase müssen wir uns schneuzen. Jede Heilungsphase erfolgt unter Flüssigkeitsbildung. Und in der Krise müssen wir niesen. Wer hat dann niesen müssen? Ja, da hat ihnen was gestunken und das haben sie lösen können. Und da ist ein harmonischer Herd im Hirn, schießscheibenförmig, automatisiert und erledigt. Und das Ganze innerhalb von ein paar Minuten. Also ein kleines Beispiel. Ich habe ja früher Seminare gegeben. Und da waren wir alle Teilnehmer in einem Gastgarten. Und die Ehefrau schüttet ihrem gegenübersitzenden Mann, also auf dem Holztisch, ein Wasserglas in die Schoß. Und die hat dann schnell geschaut, dass der Schaden wieder behoben ist. Und als sie sich wieder hingesetzt hat, hat sie niesen müssen. Und das ist ein komplett vollständiges Sonderprogramm. Die Nasenschleimhaut betreffend, ein Konflikt, hochakut dramatisch, isolativ am falschen Fuß, nicht wittern können, was habe ich da jetzt angerichtet? Und als das wieder erledigt war, eine Minute später, hat diesen Konflikt lösen können und in der Heilungsphase, die dauert da auch eine Minute, dann hat sie in der Mitte die Krise gehabt und musste niesen. Und alle Seminarteilnehmer haben das miterlebt. Sie haben live erlebt, wie ein Seminarmitglied einen Konflikt erlitten hat und gelöst hat. Und so passiert es auch mit dem Darm. Ich habe einen Ärgerkonflikt und im Darm entsteht jetzt ein Tumor. Und wenn ich den Ärger löse, dann wird der Tumor tuberkulös abgebaut. Ich habe in der aktiven Phase eine Verstopfung, in der Heilungsphase habe ich Durchfall. Wenn die Konfliktmasse groß ist, wenn ich länger braucht habe, dann habe ich in der Heilungsphase auch Blut im Stuhl. Das sind Heilungsphasensymptome. Aber jeder Durchfall setzt dann einen gelösten Ärgerkonflikt voraus. Mit der germanischen Heilkunde können wir unsere Organebene ausdeutschen. Wir stecken ein Leben lang in unserem Körper und wissen nicht, wie die Warze funktioniert oder wie der Diabetes funktioniert. Und das erklärt uns Hammer. Und da müssen wir überhaupt nichts glauben. Wir selber haben ja den Konflikt erlitten. Wir selber haben uns selbst, ist ja der Stein damals von der Seele gefallen. Und dann sind wir in die Heilungsphase gekommen. Wir haben es ja selbst erlebt. Da brauche ich gar nichts glauben. Ich brauche auch keine Statistik. Und wir haben 5 Naturgesetze, nach denen das alles abläuft. Ich brauche nur die Diagnosetabelle von Hammer und ich weiß, wo ich mich befinde. Der Hammers Leistung ist ja das erste Mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte, seit es Medizin gibt, die Medizin zu einer Wissenschaft gemacht zu haben. Am nächstbesten Fall. Auch an ihr. Ja, wenn sie einen Schnupfen haben, müssen sie einen Konflikt gelöst haben, einen Witterungskonflikt gelöst haben. Glauben brauchen sie da überhaupt nichts in der germanischen. Und obwohl sie exakt wissenschaftlich ist wie Physik, ist sie unendlich menschlich. Ja, wenn ich es schaffe, dass ich dem Kind helfen kann, einen Konflikt zu lösen, oder der Mutter helfen kann, einen Konflikt zu lösen, dass der wieder gesund wird, oder dem Tier helfen kann, dass wieder gesund wird. Das ist doch, das ist Menschsein. Und nicht Spritzen mit Gift. Ja, die haben keine Ahnung, woher das alles kommt, aber wissen ja, impfen. Ja, das muss jetzt sein. Ja. Und alle spielen es mit, alle Politiker sind alles keine Mediziner. Und die Relation fällt ja. Es gibt gar keine Toten. Die Wirtschaft geht nieder. Und alles nur Hypothesen. Alles nur Lüge. Alles nur Lüge. Und ja, wir sind gerade in der Zeit, wo die Leute das begreifen müssen. Sie müssen. Weil sonst geht es Richtung Schweinestall. Und dann ist alles verboten. Dann hast du einen Chip. Dann bist du mit dem Hirn ins Internet koppelt, ans Internet koppelt, ja, mit 5G. Du bist fernsteuerbar. Wahnsinn, was die vorhaben.
Und abschaltbar.
Ja, irre. Irre ist.
Geld weg, Leben weg, alles weg.
Ja.
So,
kann ja. Sich schwer.
Ja.
Glaube ich, dein Mikrofon ist gemutet.
Ist eingeschaltet.
Okay. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja. Ja. Also wenn ich das eben richtig verstanden habe, Helmut, dann kommt der Krebs oder dieser Krebsausbruch, weil Krebs hat ja eigentlich jeder Mensch eine Veranlagung in sich schon vorhanden. Aber meine Mutter damals, die ist auch in hohem Alter, sie war schon über 80 Jahre und war eigentlich immer kerngesund und hat ganz plötzlich Eierstockkrebs bekommen. Und ein Jahr, nachdem mein Vater verstorben war, und sie hat halt eben sehr, sehr darunter gelitten, dass mein Vater vor ihr gegangen ist, ja, und dadurch nehme ich mal an, weil ich bekomme auch aus der Trauerbegleitung und aus der Hospizbegleitung, ambulant natürlich, nicht stationär, und ich habe viele Gespräche geführt mit Sterbenden und auch mit Trauernden, und da habe ich meine Mutter auch begleiten können damals, und ich muss sagen, ich habe festgestellt, die Krankheit brach aus, als mein Vater verstorben war. Kurze Zeit später. Und sie hat dann noch ein Jahr gelebt und ist dann von uns gegangen. Lege ich da richtig mit? Ist das auch so deine Ansicht, dass du sagst, wenn Menschen also ganz schweres seelisches Leid haben, sind sie auch anfällig für Krebs? Kann das sein?
Die Ursache für alle Krankheiten, nicht nur für Krebs, auch für chronisch, Psychosen und so weiter, ist immer hochakut dramatisch. Immer. Immer. Isolativ empfunden. In dem Moment habe ich mich nicht ausheulen können. Und am falschen Fuß erwischt worden. Also deine Mutter mit Eierstockkrebs muss, man kann in die Diagnosetabelle schauen, muss einen Verlustkonflikt erlitten haben. Ja. Hochakut, isolativ am falschen Fuß. Und in der aktiven Phase nekrotisiert der Eierstock. Macht Löcher, das fällt überhaupt nicht auf. Aber wenn sie über diesen Verlust hinwegkommt, dann stülpt sie aus dem Loch im Eierstock eine Zyste hervor. Die ist zu Beginn flüssig und braucht 9 Monate, um fest zu werden. Und in der flüssigen Phase gibt es viele Zellen, die sich teilen. Und das gilt in der Schulmedizin als bösartig. Also sie hat eine Eierstockzyste gehabt, oder entwickelt, weil sie über den Tod ihres Ehemanns hinweggekommen ist. Und da hat sie die Diagnose böse gekriegt. Mhm. Und da läuft jetzt die schulmedizinische Maschinerie an. Operation, Bestrahlung, Chemo. Und weh, der steht noch mal auf. Ja, dann kriegt er die nächste Furchtchemo.
Helmut. Tod. Ja, Helmut, ich muss voraussagen, also ich habe meine Mutter begleitet. im Krankenhaus und zu Hause auch bis zum letzten Atemzug. Und aber wir haben weder operiert noch eine Chemo machen lassen.
Ja. Okay, gut. Und was ist sie dann gestorben?
Sie ist die letzten Tage, die letzte Woche ist sie im Hospiz gestorben.
Im Hospiz? Mhm. Was macht man, wenn sie wird Schmerzen gehabt haben?
Also sie hat Morphin bekommen. Genau. Ein bisschen schmerzlinderndes Morphin.
Ja. Genau. Mhm. Und mit Morphium wird die Sterbehilfe geleistet. Mhm. In Holland ist sie ja legal. Mhm. Geleistet wird die Sterbehilfe mit Morphium. Sie hat natürlich mit ihrer Heilungsphase, mit der Eierstockzyste, auch ein Riesenödem im Hirn gehabt. Und das Morphium wirkt momentan sympathikotot. Und das Hirnrelais surrt zusammen. Die sterben da an einem Hirntod. Also übrigens, so funktioniert auch der goldene Schuss. Ja, wenn der Drogierte einmal Beschaffungsprobleme hat, einen Konflikt hat, Konfliktmasse aufbaut, dann kommt er zum Stoff. Ah, jetzt kann er spritzen, jetzt kommt er in die Heilungsphase, jetzt kriegt er sein Ödem im Hirn. Und er hat immer dieselbe Dosis gespritzt. Aber nur jetzt mit dem Ödem im Hirn ist diese Dosis zu viel und der stirbt. Das ist der goldene Schuss. Und genau so funktioniert das Morphium. Also deine Mutter war in einer Heilungsphase und die teilende Krebszelle, das wäre nach 9 Monaten, wäre das abgeschlossen gewesen, dann hätte auch der Schulmediziner keine teilende Krebszelle mehr gefunden. Das wäre ein kompakter Tumor gewesen, ein fester Tumor gewesen. Und wenn es mechanisch keine Probleme gibt, kann der sogar drin bleiben. Das ist alles schulmedizinischer, das ist kein Versehen. Die machen das nicht aus Versehen, sondern sie machen es von oben. Oben angeordnet. Mhm. Ja. Genauso jetzt gerade wird einer eingeliefert, ein Bekannter ins Spital, der muss Abstrich machen. Und der Chef vom Spital sagt, es wird von oben angeordnet. Mhm. Es hat keinen medizinischen Grund, es hat auch keine Logik. Er sagt einfach, dass, so wie die Merkel sagt, das ist eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung. Ja. Politische Entscheidung heißt Systemwechsel.
Genau.
Eigentum weg und du bist glücklich. Das kommt.
Helmut, ja. Wir haben da im Chat schon von unseren Zusehern auf YouTube Fragen. Die liegen jetzt schon ein bisschen zurück. Du hast am Anfang eben von dieser, wie das Hirnödem entsteht, gesprochen. Und da ist eine Frage, kann dieses Hirnödem auch Trigeminusneuralgie auslösen?
Na, Trigeminusneuralgie tut selbst weh, der Nerv tut weh. Und das ist das äußere Hautschema und da habe ich die Schmerzen in der Heilungsphase. Der Konflikt heißt für Trigeminusneuralgie Trennung im Gesicht. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich gesagt bekomme von meinem Vater, ich schmeiß dich jetzt aus dem Haus und du brauchst dich hier gar nicht mehr blicken lassen. Ja, dann habe ich, ich darf mich nicht blicken lassen, dann habe ich jetzt eine Trennung im Gesicht. Und in der aktiven Phase ist der Nerv taub. Die Neuralgie kommt dann in der Heilungsphase. Und wenn ich da jetzt über Schiene, die Schiene wäre in dem Fall der Vater, ja, wenn ich über Schiene immer wieder mit dem Vater zu tun habe, der mir rausgeschmissen hat, dann habe ich, wenn ich wieder weg bin von der Schiene, die nächste Heilungsphase. Und dann bin ich über die Schiene Vater chronisch krank mit Trigeminusneuralgie.
Vielen Dank, das war eine sehr gute, prägnante, kurze Erklärung. Nächste Frage, wie können jetzt die Menschen, die an das Krönchen glauben, heilen? Also Corona.
Ja. Tja, im Schweinchenstall glücklich zu werden, ist nicht einfach. Und der Hammer hat gesagt, liebe Schweinchen, ihr müsst euch zusammentun und den Schweinestall niederrennen. wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir das selber in die Hand nehmen müssen. Alles. Alles müssen wir selber in die Hand nehmen. Und wenn wir uns nicht wehren, freut sich der Bauer.
Udo, du hast eine Frage?
Ja, das geht doch in Richtung Selbstverantwortung. Und wir sind, glaube ich, sehr hypnotisiert worden. Und insbesondere über Medien und vieles, vieles andere noch. Da kommt hinzu Schulsysteme und. Also so im groben Ganzen. Ich denke, das geht in Selbstverantwortung, mehr Selbstbewusstheit. Und vielleicht kannst du dazu noch mal etwas erläutern aus deiner Sicht.
Mein ältester Sohn ist 1987 geboren. Und als der Bub 2 Jahre alt war, ich habe also einen Musikturm gehabt und obendrauf einen Fernseher. Und der 2-Jährige steht vor dem Fernseher fasziniert, weil da also Chimbum-Western war. Dann habe ich den Fernseher rausgeschmissen. Und am nächsten Tag hat er meine Plattensammlung zerlegt. Durch die ganzen Platten aus den Hüllen heraus. Dann habe ich den ganzen Hi-Fi-Turm genommen, samt Plattensammlung und weggeschmissen. Und ich habe seit 1989 keinen Fernseher mehr. Und über die Vorträge bin ich viel ins Volk reingekommen. Und ich kann mich noch erinnern, damals da mit Gaddafi, das war mir alles komplett unbekannt. Die Leute haben da erzählt, also ein böser Bube und so. Und dann hat die Clinton ja den Gaddafi dann killen lassen. Und dann habe ich gesehen, weil ich nicht in diesem Mainstream drin stecke, ich werde von der Bevölkerung mit einer einzigen Meinung über diesen Gaddafi konfrontiert. Niemand von ihnen war da unten. Alle haben sie dieselbe Meinung. Und wenn ich, nehmen wir ein Bild her, so mit Gummibespannung mit Punkten. Ja, die Punkte, das sind Menschen. Und auch so ein Punkt bin ich. Und wenn ich einen Schritt hochgehe, muss ich das ganze Umfeld ändern. Wenn ich einen Schritt zurückgehe, muss ich das ganze Umfeld ändern. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich das Umfeld ändere, muss ich mich selber ändern. Und wir sind so gesehen total mächtig eigentlich. Weil wenn ich mich wirklich ändere, muss ich das Umfeld ändern, weil es nicht anders geht. Und wenn ich am Morgen aufstehe, dann gehe ich meinem Glauben hinterher, was ich meine, dass es richtig ist. Wenn ich gehe damit schlafen, ich träume davon. Und wenn ich jetzt über die Medien, Fernseher in erster Linie, aber auch immer mehr schon das Internet und vor allem Handy und so, wenn ich über den Fernseher in die Hirne der Menschen da oben, die manipulieren kann, dann kann ich die Leute in eine Richtung bewegen. Und das sind die Massenmedien. Und solange die Deutschen ihren Fernseher konsumieren, bleiben sie hypnotisiert. Zum Beispiel wegen der Impfung. Ich brauche, warum eigentlich Impfung? Die Schulmedizin meint ja, die Mikrobe sei krankmachend. In Wirklichkeit arbeitet die Mikrobe nur in einer Heilungsphase. Und jetzt haben sie aber das Problem, dass auch bei absolut gesunden Menschen auch Mikroben vorhanden sind. Ja, wir haben 1,5 Kilo von Mikroben in uns, das sind Milliarden, Billionen von Mikroben und wir sind nicht krank. Und jetzt hat sich die Schulmedizin zusammengezimmert, der Gesunde mit den Mikroben, der hat ein besseres Immunsystem. Der Kranke mit den Mikroben, bei dem ist das Immunsystem im Keller. Jetzt toben da die Mikroben ab. Also die haben ein Phänomen gesehen und haben versucht, eine Erklärung dazu zu finden. Aber das Immunsystem gibt es gar nicht. Unser Körper produziert, wenn wir einen Sorgekonflikt erleiden, mehr Muttermilch ums Kind, mehr Muttermilch mit Zellvermehrung der Milchdrüsen. Der Körper, unser Körper, möchte den Brustkrebs, damit das Kind gesund wird. Wenn das Kind gesund wird, dann brauche ich dieses mehr an Muttermilch nicht mehr. Der Knoten stoppt und in der Heilung wird der von dem Mikroben tuberkulös abgebaut. Das läuft unter Entzündung ab. Ich bin vagoton, müde, schlapp, ich bin krank und ich habe einen Knoten. Und die Mikroben sind am Arbeiten. Und am Ende der Heilung ist der Knoten abgeräumt und weg. Die Mutter ist spontan gesund worden durch die Mikroben. So, und warum impft man? Um das Immunsystem zu stärken, was gar nicht gibt. Der Körper macht den Tumor. Der Körper schaltet die Mikroben an. Die Überlegung, jetzt mit einer Impfung eine Heilungsphase zu verhindern, ist wissenschaftlicher Schwachsinn. Es funktioniert auch nicht. Und jetzt, ich persönlich als Helmut Pilhardt, lass mich auf die ganze Thematik mit, was ist da genau drin in der Impfung und PCR-Test, ja, was genau wird da eigentlich gemessen und so. Das ist alles Fantasie mit Schneegestöber. Das ist alles unnötiger Blödsinn. Die wirkliche Gefahr kommt von denen, die uns das alles aufdrucken, die uns da die Wirtschaft kaputt machen. Das Virus gibt's gar nicht. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Die Schulmedizin hat 4 Kochsche Postulate. Und das Robert-Koch-Institut ist das Sprachrohr für Corona weltweit. Und diese 4 Kochschen Postulate besagen, das erste, ich muss den Erreger isolieren können. Im zweites Postulat sagt, ich muss den Erreger in Reinform kultivieren können, züchten können. Das dritte, ich muss mit dem Erreger bei einem gesunden Menschen was erregen können. Und das vierte sagt, ich muss bei dem jetzt Kranken es wieder retour isolieren können. 4 Bedingungen. Erst dann spricht man vom Erreger. Das ist rein Schulmedizin. Und beim Virus haben sie nicht einmal das erste Kochsche Postulat erfüllt. Sie haben noch nie ein Virus gesehen. Und was mich halt so entsetzt, dass alle Politiker, die ja immer ihre Sachverständigen haben, wenn sie irgendeine politische Entscheidung treffen müssen, ja, diese Sachverständigenfirmen, die verdienen sehr goldene Nase. Millionen Sachverständigengutachten, unsere Politiker. Und die lassen sie von Robert Koch nicht vorlegen, dass das Virus dingfest gemacht worden ist? Alle weltweit? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die sichern sie immer ab. Und gerade bei Corona verlangen sie keine Zertifizierung, Nachweis von Virus. Das kann ja bitte nicht sein. Und so in der verrückten Welt leben wir.
Christiane, du hast dich gerade gemeldet.
Ja, ich möchte da nochmal eine Frage zu stellen, Helmut. Theorie, Hypothese. Ich kriege eine Impfung und ich sag mal jemand anders und du bekommst auch eine Impfung. So, einer von uns beiden hat Nebenwirkungen und einer hat keine Nebenwirkungen. Wo ist da der Konflikt? Kann man da irgendwie pauschal was sagen oder ist das sehr individuell? Weil ich sag mal, es gibt ja schon Nebenwirkungen nach den Impfungen. Wo haben diese ganzen Personen ihren Konflikt? Gibt es da eine Antwort von überhaupt?
Naja, warum reagiert der eine auf die Dosis Gift so? Und der andere reagiert auf dieselbe Dosis Gift anders. Es ist einfach Schwachsinn. Und der Impfvorgang selber. In der germanischen Heilkunde wird vom Therapeuten Empathie abverlangt. Er muss sich in den anderen Menschen reinversetzen können. Und das bitte ich euch jetzt. versucht euch in ein Kleinkind reinzuversetzen, im Arm der Mutter. Und der Arzt kommt und piekst das Kind. Wenn das Kind ein Glück hat, ja, die drei Kriterien heißen hochakut dramatisch, isolativ empfunden, am falschen Fuß erwischt. Wenn das Kind im Arm der Mutter ein Glück hat, es ist auf alle Fälle hochakut dramatisch der Pieks, es ist am falschen Fuß erwischt, dieser Pieks, aber die Mutter ist zur Stelle und kann das Kind aus der Isolation helfen, das Kind beruhigen. Während, wenn das Kind aus den Armen der Mutter gerissen wird und jetzt wird es geimpft, zack, dann hat das Kind die Mama nicht dabei und es kommt zum Konflikt. Und das, was in der Sekunde dem Kind durch den Kopf geht, was man in der Sekunde assoziiert, bestimmt das Sonderprogramm. Also das Kind möchte zum Beispiel abwehren. Wie wehren wir ab mit unserem Skelett motorisch? Also das Kind erleidet einen motorischen Konflikt, den Arzt nicht abwehren kann. Bei dem Schockmoment macht unser Hirn wie ein Fotoapparat Knips. Das Kind merkt sich Weißkittel. Der Weißkittel hat mich piekst. Und in der aktiven Phase ist eine Lähmung. Muss nicht gleich auffallen. Aber wenn der Konflikt dann zu Hause gelöst wird, des Nachts im Schlaf, bei den Eltern im Elternbett, dann kommt die Krise und beim motorischen Konflikt ist die Krise ein epileptischer Krampfanfall. Und jetzt hat das Kind seit diesem Impfen Epilepsie. Und die Eltern, um Himmels Willen, unser Kind hat Epilepsie, wir müssen zum Weißkittel. Und jetzt bleibt für das Kind, für den Epileptiker, die Schiene Weißkittel. Und damit bleibt bei ihm die Epilepsie. Genauso gut kann aber das Kind auch mit einer Schreckangst reagieren. Und das Kind ist sofort autistisch. Es kann so viel passieren bei diesen absolut unnötigen pseudomedizinischen Vorgang. Komplett. Also in der germanischen Heilkunde ist Impfung überhaupt kein Thema. Das ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Und jetzt versucht man ja mit dem Corona da den PCR-Test der Lüge zu überführen. Aber Virus bleibt. Impfen bleibt. Anstatt, dass man einfach die Kochschen Postulate einfordert. Da, wir haben das Kochschen-Institut, Robert-Koch-Institut, die sollen einmal einen Beweis herliefern. Und solange sie den Beweis nicht herliefern, mache ich überhaupt nichts, was man die sagt. Die sagen, wir finanzieren ja die. Die sind ja überhaupt nicht produktiv, die Politiker. Die herrschen einfach nur über uns. Aber nicht aus eigenem Gutdünken, sondern weil sie selber gesteuert sind. Aber die sind ja produktiv. Wir finanzieren sie. Wir haben sie angestellt. Und die Angestellten haben sie nicht bewährt. Raus mit ihnen. Wir machen das jetzt selber.
Danke, Helmut. Wir haben noch eine Frage von einem unserer Gäste. Die Christina hole ich mal rein. Christina, du wolltest eine Frage stellen zu Krupp. Ich nehme an, das ist der Pseudokrupp, den du meinst.
So, ja. Genau, dahingehend geht meine Frage. Und zwar, Helmut, wie ist das bei dem Pseudokrupp bei Kleinkindern? Ich habe das bei unserer jüngeren Tochter gehabt, dass die das hatte. Und die beiden Enkelkinder haben das natürlich auch jetzt. Nicht natürlich, die haben das auch. Und das ist immer so unsere Frage gewesen, welcher Konflikt steht jetzt denn dahinter? Weil sie sind ja meistens ein Jahr alt und dann oder auch schon manchmal sogar vor einem Jahr und dann auf einmal kriegen die da mitten in der Nacht diesen Krampfanfall. Ja, diese Muskulatur im Kehlkopf spielt an, die bekommen keine Luft, der Erstickung, also Erstickungsgefahr besteht. Und ja, das ist ja jetzt bei ganz vielen, hört man das auf. Aber was ist der Konflikt? Oder sind das meist nur die Eltern, die dahinter stehen, die diesen Konflikt auslösen? Oder ist das eine andere Situation? Oder wir haben ja letztens auch von Christa noch gehört, sind das noch Inkarnationsübergänge, die da möglich sein könnten? Weil so ein kleines Kind kann ja noch nicht, den kann man ja nicht sagen, was hast du denn Wunu jetzt? Oder das kann ja nichts erklären, aber man kann es ja auch nicht erklären und darüber sprechen.
Ich erzähle am besten einen Erfahrungsbericht. Auch mit Krupp, an einem Vortrag von mir kommt der Mutter mit ihrem Buben, der war, glaube ich, 3 Jahre, und er hat Krupp. Und frage ich, wo ist denn der Vater? Sagt sie, na, wir haben uns trennt vor einem Jahr. Und die Ursache von Krupp ist Revierangst. Wie soll das weitergehen? Oder Schreckangst. Sie hat sich trennt vor einem Jahr vor ihrem Mann. Sage ich, naja, da wird halt der Puppe am Papa hängen. Sagt sie, ja, und am Papa hängt er sehr. Aber er hatte schon ein Jahr zuvor Krupp gehabt. Da war der Papa noch zu Hause. Sage ich zu ihr, naja, man trennt sich nicht von heute auf morgen, sondern meist geht es also einen Ehekrach voraus. Und den Ehekrach wird das Kind miterlebt haben. Sagt sie, ja, das kann durchaus sein. Sagt sie, aber was mache ich jetzt gegen den Krupp von meinem Kind? Sage ich zu ihr, du weißt jetzt die Ursache für den Krupp deines Kindes. Es ist der Papa. Du musst dem Papa, deinem Buben, seinem Papa wieder zurückgeben. Sagt sie, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Sage ich, ja, dann weißt du, warum dein Kind chronisch krank bleibt.
Ja, gut, aber das war es definitiv nicht. Das kann ich nicht bestätigen.
Und also die Ursache vom Krupp, das ist eine Schreckangst oder eine Revierangst. Mhm. Und zwar immer dann, wenn der ist eigentlich ein zweiter Konflikt im Revierbereich, das Kind muss bereits einen Revierbereichskonflikt haben. Immer wenn dieser zweite Konflikt in Lösung kommt, es gibt im Prinzip einen epileptischen Krampfanfall der Kehlkopfmuskulatur. Mhm. Ja, dann hat das Kind, also zuvor war das Kind wieder auf der Schiene. Wenn es das nachts den Anfall hat, dann ist das die Lösung. Also jede Krise schaut irgendwie schlimm aus, ist aber Grund zur Freude, ich habe einen Konflikt lösen können. Jetzt muss man halt nur schauen, wie oft hat denn das Kind diesen Krupp-Anfall? Jede Nacht oder? Jetzt muss man Detektiv spielen. Ja? Hat das Kind jede Nacht einen Krupp-Anfall?
Nein.
Okay, aber dann muss am Tag zuvor, war das Kind auf der Schiene. Und diese Schiene zeigt hin zu diesem Schreckangst-Revierangst-Konflikt. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, ah, das war der Nikolaus, der Weihnachtsmann, vor dem habe ich mich erschrocken. Ja? Wenn ich das weiß, dann ändert sich ja vieles im Kopf. Mhm. Aber ich muss einmal genau hinfinden zu dem Schreckangst, Revierangst.
Mhm. Dankeschön.
Oh, das war kann ein großer Hund gewesen sein oder sowas.
Ach, ja.
Also es ist nicht jetzt nicht nur der Mann, weil das war in den Fällen gar nicht Sache, ja. Also,
nein, es war nur ein Beispiel. Es war
okay.
so individuell, wie wir Menschen sind, individuell sind unsere Konflikte und natürlich auch Lösungen. Es gibt kein Patentrezept. Und was aber jedes Kind mit Krupp hat, ist an Schreckangst oder Revierangst.
Aha. Gut.
Und das kann auch der Hund sein.
Okay.
Das kann auch der Nikolaus sein. Ja? Das kann aber auch der Ehekrach sein. Es muss auf alle Fälle eine Schiene geben. Weil sonst wäre ja der Krupp irgendwann vorbei. Und wenn der nicht vorbeigeht, dann muss irgendwo eine Schiene geben, was das Kind immer wieder unbewusst an diesen Konflikt erinnert. Und das muss man detektivisch rausfinden.
Aha, dankeschön.
Ja,
ich möchte da einmal ansetzen, weil die Christina sagte gerade, von wegen, ne, einer hat einen Krupp und dann irgendwie die Enkel, die haben es dann auch. Und das hatte ich vorhin schon beim Krebs, hatte ich die Frage schon mal so im Kopf. Oder ich sag mal das ist eine Erbkrankheit. sagt man ja oft. Ne? Also man hat irgendetwas, was dann von einer Generation zur anderen geht. Und meine Frage ist, wenn sich das als Bild zeigt, also der Krupp, ne, die Enkel haben es auch, die Krebsart oder irgendeine andere Erbkrankheit. Beim Familienstellen würde man jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist ein Konflikt, der eben auch von einer Generation zur nächsten, ich sag mal, geht beziehungsweise übernommen wird. Das ist ein Familienthema. Wie würde das aus deiner Sicht aussehen, Helmut?
Ja, also es gibt keine Vererbung. Das gibt es nicht. Es gibt keinen vererbbaren Brustkrebs, keinen vererbbaren Diabetes, das gibt es alles nicht. Aber es gibt sehr wohl ein Thema, was über Generationen durch eine Familie geht. Ja, nehmen wir an, den Sport. Ja, nehmen wir an, der Großvater, das war eine echte, berühmte Sportskanon, aber der Großvater hat natürlich auch immer wieder so seine Sportlichkeit, Selbstwerteinbrüche und das geht aufs Knie. Und der Vater hat auch überall seine Pokale rumhängen in der Wohnung, ja. Und der Bub eifert dem Ganzen hinterher. Der Vater hat immer wieder Sportlichkeit, Selbstwerteinbrüche und der Junge hat auch immer wieder mal. Und irgendwann einmal heißt es, ja, das schwache Knie vom Buben, das hat er vom Vater geerbt. Und der hat es vom Großvater geerbt. Und das ist alles ein Blödsinn. Also man kann ja, wenn die Vermutung besteht, dass dieser Krebs vererbt ist, eine simple Computertomographie vom Hirn machen und wenn dort kein harmischer Herd ist, wo er sein sollte, dann könnte man über die Vererbung weiterreden. Aber es gibt kein es gibt sehr wohl eine Vererbung. Ja, sagen wir, wir schauen unseren Eltern ähnlich, unsere Kinder schauen uns ähnlich, das ist Vererbung. Aber es gibt keinen vererbbaren Konflikt, das gibt es nicht. Aber so hat natürlich auch die Kultur, die eine Kultur, ganz andere Sonderprogrammhäufungen als die andere Kultur. Zum Beispiel bei den Japanern, Prostata und Brustkrebs liegt bei den Japanern im Promillebereich. Bei uns liegt es im zweistelligen Prozentbereich. Und bei den Japanern ist die Ehe was Heiliges und das Fremdgehen, das ist so ziemlich das Allerletzte. Die machen das einfach nicht. Und in unserer Gesellschaft, ja, da springt man so unverbindlich von Bett zu Bett zu Bett und dann läuft dann die Freundin davon, hat man die Prostata da oder die Frau hat ihren Streitkonflikt mit ihrem fremdgehenden Mann, Brustkrebs. Ja, und das ist einfach, weil im Moment des Konflikts wird er auch assoziiert. Ja, da spielt ja alles mit rein. Da spielt er mit rein, ob ich Kind, Erwachsener, Kreis bin. Da spielt mit rein, ob ich Christ, Moslem oder Jude bin. Oder da spielt alles mit rein. Gell? Und deshalb gibt es ja auch diese Kinderkrankheiten, die es dann im Erwachsenenalter nicht gibt. Ja, zum Beispiel der Zweijährige. Was hat der Zweijährige typischerweise für Konflikte? Trennung, Mama, Haut. So. Nennen wir ihn Hans. Der Hans mit 16, der hat ein paar andere Probleme. Ja, wenn der Hans sagt, du Mama, heute geh in die Disco und die Mama sagt, heute ich gehe aber mit, sagt der Hans, geh bitte Mama. Ja, und da ist der Hans einmal froh, ja, wenn er ohne Mama in die Disco darf. Und es ist bekannt, dass sich die Neurodermitis in der Pubertät oft verliert. Warum? Weil der Mensch andere Wertigkeiten hat. Und der Hans mit 60, der hat wieder Burnout, der hat wieder Revierkonflikte und bla bla bla. Es ist immer der Hans. Oder der Hans mit 80, ja, der hat wieder Selbstwerteinbrüche, keiner braucht mich, ich taug nichts mehr, ja, Osteoporose. Ja, es ist immer nur der Hans. Aber man kann den Zweijährigen nicht mit einem 16 und einem 60 und einem 80-Jährigen vergleichen. Die haben ja ganz andere Wirklichkeiten, die haben ja ganz andere Konflikte. Also die germanische Heilkunde ist sehr, 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 sehr individuell. Und man muss mit den Menschen reden. Ja, man kann unmöglich bei einer dritten Person einen Konflikt finden. Das geht nicht. Ja, wenn, dann muss man mit dem Patienten selber reden. Der muss gegenüber sitzen. Weil wenn ich den Patienten auf seinen Konflikt hin anspreche, da fließen auch oft die Tränen. Ja, die Stimme wird zittrig. Ja. Die Mimik verändert sich. Und da sieht man, das ist der Konflikt. Da knappert er dran. Da drüber träumt er die Nächte. Das beschäftigt ihn. Also wir haben ja, es geht ja in der germanischen Heilkunde und in der germanischen Heilkunde um das unwillkürliche Nervensystem, ja, das wir willentlich nicht steuern können. Das geht ja alles an unserem Verstand vorbei. Hm.
Vielen Dank, Helmut. Wir haben jetzt hier noch ein paar Fragen im Chat. Gabi, sollen wir die Chatfragen behandeln oder hast du noch eine essentielle?
Nee, nimm mal erst die Chatfragen.
Wolltest du auch auf den Chat hinweisen, Christiane, oder hast du was Eigenes? Christiane?
Ja, jetzt, ich weiß nicht, was du gerade meinst.
Du hattest dich gerade gemeldet, deswegen wollte ich fragen, ob du nur auf den Chat hinweisen wolltest oder hast du eine direkte Frage
an den. Nee, dann war das, dann habe ich mich falsch bewegt oder so. Fehlalarm.
Mach ich mal kurz vor. Gibt es da von Helmut nicht ultimative Fragen, die man auf jeden Fall stellen muss als Therapeut, so wie er meint, dass ein Therapeut empathisch sein muss? Zum Beispiel, welche Bedingungen muss ein Therapeut noch erfüllen?
Also der Therapeut muss viel mehr können als ich. Also das, was ich kann in der Theorie, das muss ja jeder Therapeut können. Und überdies muss der Schädel-CD lesen können. Der muss empathisch sein, was wieder in der Konstellation stoppt ja die Reife, die emotionale Reife. Und er darf nicht konstelliert sein, der Therapeut. Ja, der muss emotional die volle Reife haben. Und mit 25 ist man quasi ausgereift, ohne Konstellation. Wenn der aber schon mit 5 in die Konstellation gekommen ist, dann ist der Therapeut, und der kann 50 sein, emotional 5 Jahre alt. Und wenn ich dann mit Brustkrebs zu einem 5 Jahre alten Therapeut laufe und frage, was mache ich jetzt mit meinem Brustkrebs, dann kann ich meinen 5-jährigen Sohn zu Hause auch fragen. Ja, der wird mir genauso eine kluge Antwort geben wie der mit 5 stecken gebliebene Therapeut. Also es ist nicht jeder zum Therapeuten geeignet. Und was auch ganz wichtig ist, in der Schulmedizin gibt es ja das Spezialistentum, ja, der Dermatologe, der Urologe, der Neurologe, der Spezialist fürs linke Nasenloch und der Spezialist fürs rechte Nasenloch. Und der Therapeut in der germanischen Heilkunde, der muss sich beim Auge auskennen, der muss sich im Gehirn auskennen, bei der Gebärmutter auskennen, bei der Prostata, beim Bewegungsapparat, der muss in ein Kind, in einen Erwachsenen, in einen Kreis versetzen können. Also das mit dem Spezialistentum, das gibt es in der germanischen Heilkunde nicht mehr. Ja, der Therapeut kennt sich überall aus. Übrigens, die germanische funktioniert ja auch beim Tier. Gell? Also auch komplett gleich. Es sind ja biologische Konflikte. Und gelten für Mensch und Tier gleichermaßen. Also an den Therapeuten, da sind viele, viele Anforderungen gestellt. Und im Moment dürfen wir nicht therapieren. Hammer hat mir die Approbation entzogen gehabt. Und wenn der Entdecker nicht praktizieren darf, ja, wieso könnte dann ein anderer praktizieren? Das ist nicht möglich. Wir brauchen auch, um wirklich Germanische praktizieren zu können, brauchen wir auch von Fall zu Fall die Notfallsmedizin. Also die Handwerker, den Chirurgen. Wir brauchen ja von Fall zu Fall eine Medikation einmal. Ja, aber das Wichtigste ist halt gesunder Hausverstand. Der Therapeut braucht gesunden Hausverstand.
Dann haben wir hier noch eine Frage, da wird angeschnitten, was sagt Helmut zu dem 6. und 7. Gesetz, welche noch ergänzt wurden?
Ich sage dazu nichts. Ich halte mir einen Hammer. Punkt.
Okay, gut. Dann gibt es noch eine Frage zur Osteoporose und Moment, vielleicht können wir da was zusammenfassen. Nee. Okay, einmal die Frage zur Osteoporose. Da steht, Osteoporose hat etwas mit einem Selbstwerteinbruch zu tun. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also jetzt bitte ja nicht persönlich nehmen oder so. Die Frau, die kommt so mit 50 in den Wechsel. Es sinkt das Östrogen der Eierstöcke, der Eisprung bleibt aus und sie wechselt im Gehirn auch wirklich das Revier. Sie hat jetzt ein männliches Revierverhalten und sie verliert quasi ihre Weiblichkeit. Und das kann durchaus bei der einen oder anderen Frau zu einem Selbstwerteinbruch führen. Sie ist jetzt quasi nicht mehr weiblich. Und dann hat sie Osteoporose. Also wieder, jeder Patient mit Osteoporose muss einen Selbstwerteinbruch aktiv haben. Welcher Konflikt es genau ist, das kann nur der Patient selbst verraten. Ich kann jetzt natürlich da nur so allgemein sprechen, weil Osteoporose bei den Frauen ja so ab 50 ist ja mehr oder weniger bekannt.
Ja, gut, also mit anderen Worten, das muss man individuell solche Details immer nicht. Die Ina hätte noch eine Frage. Gabi, soll ich sie reinholen oder willst du vorher noch?
Ja, ich will mal zu der Osteoporose schnell noch was sagen. Ich habe eine Verwandte, die hat auch mal kurz Asthma gekriegt, nicht so lange wie ich. Und da hat ihr der Arzt ein Cortisonspray verschrieben. Und das nimmt sie schon lange jetzt, ein Jahr. Und jetzt hat sie Osteoporose. Kann also auch sein, dass da doch ein chemischer Einfluss noch ist, der dann noch das unterstützt. Ist das möglich?
Schild-CD. Mit einem Schild-CD sieht man es.
Ja. Aber es wurde sozusagen schon angekündigt, dass sowas passieren kann. Es scheint da viele Leute zu geben, die von diesem Cortisonzeug dann, man kriegt ja sowieso dünne Haut davon, wenn es als Salbe genommen wird oder man es einnimmt, insgesamt das Gewebe wird dann geschwächt.
Also im Zweifel, ein Schädel-CD machen, ist ein hamerscher Herd, war es ein Konflikt, ist kein hamerscher Herd, muss was anderes sein.
Ja, aber das ist ja möglich, ja. Gut, die Ina holen wir noch rein jetzt. Oder?
Noch eine Frage von der Ina und dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Wir haben uns vorgenommen, heute nicht viel mehr als eine Stunde zu machen und die haben wir schon gut rum. Ina, bitte deine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zu dem Gehirnödem. Also das soll ja während der Heilungsphase im Gehirn sich Wasser ablagern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist also quasi schon Heilungsphase. Mein Bruder, der hat dreimal, jetzt immer im Abstand von 10 Jahren, auch musste er operiert werden am Gehirn, weil da irgendwas drin gewachsen ist, was aber jeweils gutartig war und er hat auch keine Schäden weggetragen. Meine Frage ist jetzt, hat er dann die ganze Zeit über irgendeinen Prozess mitgemacht und der hat sich geheilt und dann ist ihm da was drin gewachsen und das ist ihm nur aufgefallen dadurch, dass er dann so eine Art epileptische Anfälle bekommen hat, weil das Ding hat dann auf irgendwelche Nervenzentren gedrückt und da ist ihm das erst aufgefallen und vorher hat er gar nichts gemerkt, hatte er keine Beschwerden gehabt. Das letzte Mal ist es passiert in der Sauna, da ist er da umgekippt. Ich wollte mal hören, was das nun, in welchem zeitlichen Zusammenhang das steht oder so.
Ja, er hat auf alle Fälle einen motorischen Konflikt gelöst und in der Krise seinen epileptischen Anfall gehabt. Und die Krise kommt jetzt circa in der Mitte der Heilung. Und wenn man jetzt von ihm eine Schädel-CD ansieht, dann hat er im motorischen Rinnenzentrum sein Ödem. Und das nennt der Schulmediziner Hirntumor. Obwohl jeder weiß, dass sich Nervenzellen ab der Geburt nicht mehr teilen können. Also im Sinne von einer Zellteilung, einer Krebszellteilung im Hirn, ist Unsinn. Nerven teilen sich ab der Geburt nicht mehr. Und das war dieses Ödem im Hirn, was man da sieht. Und die Schulmediziner meinen, dieses Ödem hätte jetzt den epileptischen Anfall verursacht, also müsste man das Hirn rausschneiden. Und in Wirklichkeit, mit der Konfliktlösung entsteht das Ödem, wird durch die Krise ausgepresst. Und dann vernarrt das Hirnrelais. Und dann wird Glia eingelagert, Narbengewebe. Punkt. Er muss die Schiene meiden. Wenn er die Schiene nicht meidet, hat er Rezidiv. Löst er dann, kommt er wieder runter von der Schiene, hat er seinen zweiten epileptischen Anfall. Und dann wird noch mehr Narbengewebe eingelagert. Ich höre nichts. Mikro.
Ja, ist an.
Jetzt, ja.
das Ding war ja erst klein und ist dann immer größer geworden. Und dann, als es eben zu groß wurde, haben sie es rausgenommen.
Ja, es hängt natürlich auch von der Konfliktmasse ab, ja, wie lange habe ich braucht, um mit dem Konflikt fertig zu werden. Entsprechend
aber was ist denn das für ein Konflikt? Er hat ja keinen organischen gehabt, keinen anderen. Ist ein psychischer oder seelischer, oder wenn er Heilungsphase ist.
Also der Konflikt heißt motorischer Konflikt. Und je nachdem, wie er krampft, würde man erkennen, aha, das war Partner- oder Mutter-Kind motorischer Konflikt oder beidseitig motorischer Konflikt. Und das Individuum ist nicht teilbar. Mhm. Also wenn ich einen Konflikt erleide, meint man, das wäre ja die Psyche. Nö. Das ist der ganze Körper. Der ganze Körper schaltet sofort um auf Dauerstress, Sympathikotonie, und ich habe auf der Organebene auch sofort Zellvermehrung, Zellplus oder Funktionsausfall. Also den Menschen zu trennen in Psyche und Organe, das ist die falsche Richtung. Das Individuum heißt ja nicht teilbar. Wenn ich vom Individuum die Psyche wegnehme, stirbt das Individuum. Und wenn ein Konflikt passiert, dann immer auf allen drei Ebenen gleichzeitig. Auf der Psyche, im Gehirn und auf der Organebene. Und das verläuft immer synchron. Und ich kann immer von einer Ebene auf die andere Ebene schließen. Wir haben ein überbestimmtes Diagnoseverfahren. Also wenn ich eine Gerade im Raum beschreiben möchte und ich kenne nur einen Punkt, so kann die Gerade zwar durch diesen Punkt durchgehen, ich kann es aber nicht bestimmen. Ich brauche zwei Punkte. Dann kann ich eine Gerade im Raum mathematisch beschreiben. Und wie in der germanischen Heilkunde, wir haben drei Punkte. Wir haben ja noch die Psyche, die Organebene und die Gehirnebene. Und das läuft immer synchron. Die Diagnose ist sehr, sehr präzise in der germanischen Heilkunde. Und wenn der eben einen epileptischen Anfall hatte, dann weiß der germanische Heilkundige, der hat einen motorischen Konflikt lösen können. Der hat im motorischen Rindenzentrum ein Ödem.
Aber nur ja, den Konflikt, danke schön, das genügt mir.
Den Konflikt selbst kann natürlich nur der Betroffene selbst verraten. Gell?
Ja, danke.
Wir haben dann hier noch eine Frage im Chat, da steht, wie wird man eine Schiene wieder los? Das wäre vielleicht so, was wir zum Abschluss noch behandeln könnten. Wenn du da vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen kannst.
Ja, also die Schiene wird immer beim Konflikt einprogrammiert. Und die Schiene kann jetzt Milch sein, das kann Pollen sein, das kann der Chef sein, das kann die Schwiegermutter sein, das kann Autofahren sein, das kann Temperatur sein. Alles das, was für mich relevant war in diesem Schockmoment. Und die Schiene ist Teil des Konflikts. Die Schiene gehört zum Konflikt. Und wenn ich diesen Konflikt nicht lösen kann, dann bleibt die Schiene bestehen. Und in dem Fall muss ich versuchen, die Schiene zu meiden. Dann bin ich gesund. Komme auf die Schiene, habe ein Rezidiv. Wenn ich aber den Konflikt definitiv lösen kann, dann löst sich die Schiene auf. Also ein kleines Beispiel mit einer Milchunverträglichkeit, Laktoseintoleranz. Nehmen wir an, als kleiner Bub wurde ich vom Großvater zum Milchtrinken gezwungen. Ich erleide einen Schock, mir schmeckt die Milch nicht, jetzt habe ich einen unverdaulichen Brocken im Darm. Mein Hirn merkt sich die Milch und den Großvater. Jetzt reagiere ich mit dem Darm allergisch, mit Rezidiv, auf Milch und Großvater. So, dann ist irgendwann mal der Großvater gestorben, aber die Milchschiene blieb. Und 30 Jahre später fahre ich auf der Autobahn, denk über Gott und die Welt nach. Komm zu dem Ereignis, wo mich der Großvater gezwungen hat zum Milchtrinken. Denk mal, du Arschloch, ja, du liegst am Friedhof. Ich bin heute niemand, der kleine Bub. Das macht mit mir niemand mehr. ich erkenne quasi, dass dieser Konflikt für mich heute gegenstandslos ist. Ich kenne mich damals, ich kenne mich heute. Damals war ein kleiner Bub, der Großvater war mächtig, heute lebt er. Ich erkenne dadurch den Unterschied. Dann löst sich die Schiene Milch auf. Dann bin ich die Laktoseintoleranz los. Dann kann ich sofort Milch trinken, ohne zu reagieren. Aber da muss dieser Konflikt gegenstandslos sein. Dann löst sich die Schiene auf, sonst nicht.
Gut. Eine schöne, prägnante, kurze Erklärung. Gabi, möchtest du noch was zum Schluss ergänzen? Sag.
Also ergänzen nicht. Man kann eigentlich hier ohne Ende weitermachen. Ja. Hatten wir denn letztens vom Sträubekonflikt ausführlich gesprochen? Ich halte den jetzt eigentlich für den wichtigsten. Dass das, was die Kinder betrifft, wir sollten mal an die Kinder denken, die jetzt doch krank sind, oder die ganzen Selbstmordgefährdeten, wird immer erzählt, es gibt so viele Kinder, die sich umbringen. Womit hängt das zusammen? Wie kann man das irgendwie, stoppen? Wenn die Eltern irgendwas für Verständnis kriegen dafür, wo die Zusammenhänge liegen. Ich hatte ja auch Kinder, und da haben zum Beispiel mein großer Sohn, als der klein war, der ist immer so blass gewesen und hatte Knochenschmerzen, und da war mir klar, was der hat. Ich bin da mit dem nicht zum Arzt gegangen. Das hat sich alles wieder von selber gegeben. Aber das war dann schon vermutlich eine Leukämie. Und alle haben gesagt, das sieht so blass aus. Das ist doch nicht normal. Lass das doch mal untersuchen. Das ist das mit der Eigenverantwortung. Wir müssen das kapieren und dann selber entscheiden. Und nicht zu den Ärzten rennen, die das alles falsch und krank, die uns dann die Kinder noch umbringen oder falsch therapieren. Hier setzt es an, genau in der Medizin. Da können wir am meisten machen eigentlich. Politik kann man nicht viel schaffen, aber mit den eigenen Familienmitgliedern richtig umgehen, zum Beispiel hier diese Sträubekonflikt. Ich kannte auch jemanden, der hat sich gegen ein Medikament gesträubt. Der hatte auch eine das war so eine Gruppe von Psychoseleuten, und wie ich das so gehört habe, dachte ich, mein Gott, der wird wohl noch einen Sträubekonflikt kriegen. Und genau 4 Wochen später sagt seine Frau, so, jetzt hat er auch noch eine neue Krankheit, jetzt hat er noch Diabetes. Es war alles vorherzusehen, weil sie ihn zu diesen Medikamenten gezwungen hat. Die war Krankenschwester, und dafür die gab es nichts anderes. Man kann es richtig schon vorhersehen. Und ich kenne auch viele Kinder, die nur krank sind, weil die Eltern so streng sind und weil die irgendwas durchdrücken. Was sagst du dazu? Hast du da noch schöne Beispiele? Oder?
Also die beste Prävention wäre eigentlich, sich die germanische Heilkunde selbst zum Hobby zu machen. Jedes Symptomchen einmal hernehmen und schauen in der Diagnosetabelle von Hammer, was sagt er dazu? Es kennt ja niemand meine Psyche und meine Organebene besser als ich selber. Ja. Und auch nur ich selbst kann den Konflikt lösen. Das kann man niemand abnehmen. Und wenn ich das verstanden habe, dann steht zwischen mir und meiner Gesundheit weder Arzt noch Medikament. Heilen kann eh nur ich mich selber. Es gibt keinen Therapeuten, der mir in Diabetes wegheilen könnte. Es gibt auch kein Medikament, was man den Diabetes wegmachen könnte. Aber es gibt Spontanheilungen. Es gibt einen Mechanismus, der uns gesund werden lässt. Und genau auf das ist Hammer gekommen. Die Spontanheilung ist das erklärte Ziel in der germanischen Heilkunde. Und dann bin ich wirklich frei.
Oder Prävention. Wenn ich weiß, dass der Druck in der Familie die Kinder krank macht, dann muss ich eben damit aufhören. Da muss man mal eher nachgeben und nicht in komische Denkmuster weiterkämpfen gegen irgendwas. Wenn die Kinder was Dummes wollen, aus meiner Sicht, dann muss man es auch mal überlegen, ob es vielleicht doch machbar ist, um diese Krankheit zu vermeiden. So sehe ich das.
Also wichtig wäre einmal aus der Matrix, aus dem Fernseher rauszukommen. Ja? Schmeißt Sachen im Fernseher weg.
Ja, aber wenn man jetzt das alles kennt hier, diese 5 biologischen Naturgesetze, dann hat man schon gar keine Lust mehr. Das hält man alles gar nicht aus, was dort kommt. Das ist also eine Folge dann.
Kommt immer Blödsinn raus aus dem Kübel.
Das hält man nicht mehr aus dann.
Ja.
Ja, also ich kann nur das 5-mal unterstreichen mit 3 Rufzeichen, was du gesagt hast, Helmut. Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung. Es gibt Gott sei Dank im Internet so viel Information über dieses theoretische System, was der Dr. Hamer da gefunden hat und wunderbar tabellarisch aufbereitet hat. Und ich kann nur alle unsere Zuseher aufrufen, sich hier selbst einzulesen. Da gibt es auch unheimlich viele Erfahrungsberichte, wo man sich daran orientieren kann, wo man ein bisschen mehr Bezug zur Praxis kriegt, wo man sehen kann, bei dem und dem war das so und so, und dann kann man nachforschen in der eigenen Historie oder in der eigenen Familie, könnte das bei mir auch so ein Thema gewesen sein, und so weiter. Und austauschen miteinander. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Menschen wie dich zu kontaktieren, Helmut, und heutzutage mit den sozialen Medien findet man auch Menschen, die sich damit beschäftigen und untereinander austauschen, privat und unabhängig von öffentlichen Stellen, die das möglicherweise untersagen wollen. Aber noch sind wir frei und dürfen unsere Meinungen austauschen, und das sollten wir uns auch auf keinen Fall nehmen lassen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen unseren Zuschauern, bedanke mich ganz herzlich beim Helmut für die wieder ganz
danke auch für die Einladung. Dankeschön.
Ausführungen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und danke herzlich für die Zeit, die du uns und unseren Zusehern gewidmet hast. Ich wünsche allen Zusehern und allen unseren Vereinsmitgliedern hier an Bord noch einen schönen Abend. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Unsere weiteren Veranstaltungen findet ihr alle auf unserer Website www.perlenschnur.org. Wir hoffen, euch da wieder das ein oder andere Mal dabei zu haben. Einen schönen guten Abend.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.